Ich hab's angezogen, weil es cool ist. Außerdem ist das Lamm zum Löwen von Juda mutiert. Ne? So, wir werden heute sehr, sehr stark über dieses Thema reden, in Christus leben aus unserer tiefsten Identität. Und ich finde, kein Thema passt wunderbarer dazu als an Ostern. Ostern, die Zeit, ja, des Sterbens, aber auch der Auferstehung von Christus. Und es ist ein guter Zeitpunkt, mal tiefer hineinzugehen in die Person des Sohnes Gottes. Mal nachzudenken, was sind die Tiefen seiner Sendung, seiner Identität? Tiefen, die uns vielleicht so noch gar nicht bewusst geworden sind. Peter, du hast vorhin schon ganz toll das mit dem Blickwinkel gesagt. Wer von euch hat ein Fotoapparat? Hebt mal die Hände hoch. Ne? Dann habt ihr doch so ein Teleobjektiv drauf, ne, wo ihr einstellen könnt. Zoom und, was ist das Gegenteil? Weitwinkel. Und genauso haben wir ein geistliches Zoom und ein geistliches Weitwinkel. Aber wir neigen oft eher dazu, das Zoom einzusetzen. Wir fokussieren uns sehr stark auf einzelne Fragmente des Glaubens, der Lehre und blenden oft das große Gesamtbild aus. Ich möchte mit einem kleinen Parabel anfangen, die der eine oder andere vielleicht auch kennt. Darüber die Frage, was ist dein Blickwinkel? Mal bezogen auf Jesus Christus. Siehst du das Ganze oder nur Teile des Ganzen? Um es mal klar zu sagen, weder das eine noch das andere ist falsch. Ja? Nur Teil ist ein Teil und das Ganze ist das Ganze. So, was siehst du? Und da gibt es ja diese Parabel von den 5 blinden Männern, wo der König sagt, ihr sollt mal hier einen Elefanten betasten, sie werden an bestimmte Position des Elefanten gestellt und müssen dann erklären, was sie, jetzt hätte ich fast gesagt, sehen, fühlen. Ne? Und je nachdem, wo sie den Elefanten befühlen, glaubt der eine, es ist ein Wasserschlauch, der stand am Rüssel. Der andere sagt, das ist ein Fächer, das ist der, der am Ohr stand. Der eine meint, das ist eine Säule, ein Elefant, weil er am Bein stand. Und der dritte meint, das ist ein Seil, der stand am Schwanz. So, und genauso geht es uns auch mit geistlichen Dingen. Wir sehen oft nur Ausschnitte und wir fokussieren uns auch oft nur auf Ausschnitte. Und der Ausschnitt ist aber nicht das große ganze Bild. Wenn wir über Jesus Christus sprechen, dann können wir auch ihn im Zoom angucken oder im Weitwinkelmodus. Und im Zoom-Modus ist es oft das, dass wir oft, was sehen wir? Das Kreuz, wir sehen das Opferlamm und wir sehen vielleicht noch den König. Und das war es dann auch schon. Genauso ging es den frommen Juden, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Sie sahen auch ein sehr fragmentiertes Bild vom Messias. Sie bezogen das Heil nur auf sich. Auch die frühen Christen, die allerersten Christen, hatten das Problem zu verstehen, dass das Heil auch den Nichtchristen zugeeignet war. Da gab es diese Konfliktsituation zwischen der paulinischen und der jakobinischen Fraktion, die recht lange sogar angehalten hat. Und die Juden waren sowieso überzeugt, sie sind das einzigste erwählte Volk. Und heute, 2019, 39.000 protestantische Denominationen weltweit sprechen ein weiteres Zeugnis davon, wie zersplittert wir sind in unserer Wahrnehmung, mit unserer Zoom-Einstellung, wo wir meinen, wir sind im Besitz der Wahrheit. 39.000 christliche Denominationen zeigen, dass wir als Christen noch nicht viel dazu gelernt haben, dass wir im Zoom-Bereich gucken und nicht im Weitwinkelbereich. Und wie gesagt, so ist auch, ich sage es mit sehr viel Respekt und auch Vorsicht, ist auch oft und nicht immer, unser Bild von Jesus Christus sehr fragmentiert und oft nur reduziert auf seine Rolle als Sündopfer oder König oder halt ja das Opferlamm. Das ist korrekt, das ist ein wichtiger Aspekt, aber es ist nicht das ganze große Bild, das Gott im Sinn hat. Wenn wir unsere Theologie betrachten, dann hat es in den letzten 1700 Jahren, war unsere Theologie im Westen eher eine sündenorientierte Theologie und nicht eine erlösungsorientierte Theologie. Viel zirkuliert und dreht sich um Sünde. Der Sünder, die Sünde, der Sünde, die Sünde, die Sünde. Aber die Botschaft Gottes ist eine viel größere. Die Urchristenheit hat eine ganz andere Botschaft. Ich sage dir mal eins, du kannst, hoppla, bleib schön stehen, du kannst vor dem Kreuz stehen und dort immer bleiben. Oder du akzeptierst, was am Kreuz geschehen ist und bist hinter dem Kreuz und gehst weiter in das, was deine Berufung ist. Oder du kannst immer hier stehen und bist immer nur der Sünder, der immer wieder neu Vergebung, Vergebung, Vergebung braucht. Ich provoziere ein bisschen, wir werden das noch aufhalten. Wir wollen heute und morgen ein bisschen weiter das Weitwinkelobjektiv aufmachen und Jesus Christus mit dem Weitwinkelobjektiv betrachten. Beginnen wir mal zum Beispiel mit seinem Namen. Habt ihr gewusst, dass Christus nicht der Nachname von Jesus ist? Viele meinen, im Himmel gibt es so drei Klingeln, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Auf dem Jesus, seiner Klingel steht Jesus Christus. Das ist nicht so. Christus bedeutet der Gesalbte. Wir wissen nicht, wie der zweite, der Familienname von Jesus war. Hieß er Jesus Bar Josef oder wir wissen es nicht. Aber Christus war definitiv nicht sein Nachname, sondern beschrieb, was er war. Das bedeutet in der griechischen und auch in der alttestamentlich-hebräischen, aramäischen Sprache der Gesalbte. Das Wort Maschiach kommt daher. Und im Alten Testament wurden Gegenstände und Personen, die für Gott auf die Seite gesetzt waren für einen bestimmten Zweck, gesalbt, also mit Öl übergossen. Öl hat die Wirkung, dass es in kleinste Poren eindringen kann und sehr tief eindringt. Und Öl war immer ein Bild im Alten Testament, auch im Neuen Testament, für den Heiligen Geist. Den durchdringenden Geist Gottes, den Geist Gottes, der in allem ist. In allem ist. Wir werden da nachher noch tiefer reingehen. Der Geist Gottes ist Gott selber in der Gestalt des Geistes. Er ist in allem. Nicht nur in dir, sondern auch in der Materie, in dieser Welt, in allem wohnt Gott. Und wenn nun ein Gegenstand gesalbt wurde, war er für Gott auf die Seite gesetzt. Jesus, interessanterweise, wurde nicht äußerlich gesalbt, sondern er empfing seine Salbung bei der Taufe. Und schön ist, dass wir morgen übermorgen eine Taufe haben werden. Und da können wir das Ganze auch nochmal mit wunderbar mit diesem Thema in Christus verbinden. Jesus erhielt bei seiner Taufe, öffnete sich der Himmel, sagt uns das neutestamentliche Zeugnis, und der Geist Gottes kam in der Gestalt einer Taube auf ihn herab. Das heißt, er wurde in diesem Moment zu dem Gesalbten und in seiner körperlichen Auferstehung dann zum Christus, dem universellen Christus, der Leib und Materie in einem vereinte. Wir haben gesehen, dass auf vielen Ikonen Jesus oft so dasteht. Das ist nicht im Churchill sein Victory-Zeichen. Das heißt wahrer Mensch und wahrer Gott. Menschliches und Göttliches ist in ihm vereint und wird für immer in ihm vereint bleiben. Und ich schieße schon mal ein bisschen über die Ziellinie hinaus und das ist mit dir auch passiert. In dir ist Göttliches und Menschliches vereint. Göttliches und Menschliches vereint, seitdem Gott immer bleibend in dir wohnt. Und das ist die Dimension, auf die wir uns fokussieren müssen, die große Dimension. Jesus war der erste Mensch, in dem Himmel und Erde, Geist und Materie vereint waren. Und in dieses Ebenbild werden wir als Kinder Gottes gestaltet werden. In Christus, Jesus, hat Gott verwirklicht, was er mit uns allen vorhat. Jesus ist, wenn du ihn siehst, der Masterplan, die Blaupause dessen, was Gott sich mit dir und mir ausgedacht hat. Wenn du Jesus siehst, dann nimmt der Papa dich an die Hand und sagt, schau, das ist das, was ich mit dir gemacht habe und machen werde in der Vollendung. Und das ist atemberaubend schon im Schöpfungsbericht dargestellt. Gehen wir mal eins weiter. Was sagt Gott in den ersten Blättern der Bibel? Wir überlesen es oft so, wir leiern das runter und es fällt gar nicht in unser Herz rein. Lasst uns Menschen machen, okay, aber jetzt kommt's. Ein Bild dem unseren gleich. Wow. Da sollten wir mal stehen bleiben und mal intensiv drüber nachdenken. Was sagt Gott hier? Lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich. Was ist ein Bild? Was heißt ein Bild, ein gleiches Bild von mir? Es ist ein Abbild, ein absolutes Gegenüber. Und so schuf Gott den Menschen, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Du bist ein Abbild Gottes, du bist nach dem Bilde Gottes gemacht. Und das schon vor, was weiß ich, wie viele Jahrtausende oder Jahrzehntausende die Schöpfung zurückliegt, je nachdem wie man sieht. Das war von Anfang an auf Gottes Herz gewesen, dich und mich nach seinem Bild zu machen. Gottes Plan war von allem Anfang, einen Gegenüber zu haben. Du und ich sage es mal ein bisschen frech, wir sind nicht eine weitere Spezies in Gottes intergalaktischem Zoo. Wo er dachte, da ist noch so ein Tiergehege frei, da machen wir den Menschen rein. Er wollte einen Gegenüber. Das ist ein Geheimnis. Es ist ein absolutes Geheimnis, wir verstehen das nicht. Aber Gott wollte einen Gegenüber. So wie, ich kann das immer so verstehen, wie der Wunsch, wenn man geheiratet hat, der Wunsch oft dann da ist, wir wollen Kinder. Wieso Kinder? Das ist ganz schwer zu erklären, aber da ist eine Faszination, da ist eine Sehnsucht, ein Gegenüber zu haben. Und diese Sehnsucht war in Gott von aller Ewigkeit her. Es ist interessant, wir werden morgen darüber noch tiefer einsteigen, dass Christus das Lamm ist, steht in der Offenbarung und im Petrusbrief, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet war. So, das ist interessant. In zwei Versen, bevor die Welt geschaffen wurde, war Christus schon geopfert worden. War das Ganze schon ein Done-Deal. Auch das ist etwas, was wir so lesen, blub und ablegen. Aber wir müssen da mal dranbleiben. Das bedeutet, dass unser Sündenfall für Gott gar kein so großes Problem war, wie wir es immer gerne hinstellen. Wir denken immer, als Adam von der Frucht gegessen hat mit Eva, sind im Himmel die Alarmglocken angegangen. Gott an Brücke, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem. Jesus, ein Heiliger Geist, bitte sofort auf die Brücke kommen, wir haben ein Problem zu lösen. Das war nicht so. Und dann probiert Gott den Abraham aus, er probiert den alten Bund aus, er probiert das Gesetz aus. Das war alles nicht so. Gott wusste, bevor er den Menschen überhaupt geschaffen hatte, dass der Mensch es selbst versuchen würde zu leben, nach eigenen Regeln. Und Gott hatte schon längst die Lösung geschaffen. Gott wusste, ich kann den Menschen nicht schaffen, ohne dieses Problem zu kennen und für dieses Problem schon längst eine Lösung zu haben. Und wenn du sowas tust, dann ist es die Motivation dazu, Liebe. Gottes ewige Liebe. Und das ist das, was wir auch, wenn wir sagen, wenn wir vom Zoom auf Weitwinkel gehen. Wir sind nicht ein Zufallsprodukt, wir sind nicht ein Verlegenheitsprodukt. Christus ist kein Verlegenheitsprodukt, das passiert ist, weil Gott dringend eine Lösung brauchte. Das war alles schon von Ewigkeit her festgelegt. Und lesen wir mal den nächsten Vers, was du und ich für eine Rolle darin spielen. Ich vertippe mich als immer hier. Ja, ist einer meiner Lieblingsverse, Römer 8, 29. Denn welche er zuvor ersehen hat, du bist ersehen. Der hat auch verordnet, du bist verordnet. dass du gleich sein sollst dem Ebenbild seines Sohnes. Also hier haben wir auch wieder dieses Gleichsein dem Ebenbild des Sohnes. Verharr mal darüber, denk mal darüber nach. Ich mag dieses Bild so, diese Bilder von Michael Belk sowieso. Da schaut ein Mann in den Spiegel und er sieht Christus. Christus schaut aus dem Spiegel und er sieht sich in uns. Wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Christi. Wir werden gestaltet in das Ebenbild Gottes. Warum? Damit er, Christus, der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Er ist unser älterer Bruder. Und was bist du? Sein jüngerer Bruder, seine jüngere Schwester.
Ich habe einen älteren Bruder.
Bitte?
Ich habe einen älteren Bruder. Hab ich mir immer
gewünscht. Amen. Da hat es jemand ergriffen, genau. Und das ist das Interessante, was wir auch begreifen müssen, wo wir mehr rein müssen. Wir haben Jesus aus der Trinität rausgeholt, haben ihn auf den Thron gesetzt und wir beten ihn an, das ist okay. Aber wir haben total vergessen, dass er uns auf seinen Thron gesetzt hat. Wir werden das gleich sehen. Dass wir mit ihm dort sitzen, mit ihm regieren. Wow. Wie lebt es in uns? Ihr habt gerade dieses schöne Lied gesungen. Mutig komme ich vor den Thron. Wir haben das bei uns geändert. Wir singen immer, mutig sitze ich auf dem Thron, freigesprochen durch den Sohn. Ja, das werden wir gleich sehen im Epheser, das ist dein Platz. Versetzt in Christus in die himmlischen Örter. Ihr werdet mit mir auf meinem Thron sitzen, wie ich mich auf meines Vaters Thron gesetzt habe. Wow, Weitwinkel. Wir sind Ebenbilder von Christus, dem Gesalbten, nach ihm geborene, gesalbte Geschwister. Wenn wir ihn sehen, sehen wir uns. Und wenn Jesus zum Beispiel gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wenn du das Ebenbild Christi bist, dann gehört dieser Satz auch dir. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal hier gesagt. Für mich ist es mittlerweile ein Regelsatz geworden, den ich jeden Morgen sage, wenn ich irgendwo reintrete, in irgendeinen Raum betrete, sage ich so, wer mich sieht hier, der sieht den Vater. Ich rechne damit, dass Menschen Gott in mir sehen. Trotz meiner Gebrochenheit, ich bin nicht Mr. Perfect, absolut nicht. Wer mich gut kennt, weiß das. Aber ich weiß, dass ich Gold bin und Asche bin, aber Gott liebt beides. Und wenn ich ehrlich bin, ich lege jeden Morgen mein Gold, meine Asche vor ihn und sage, Gott, nimm beides und jetzt mach was draus. Und Gott sagt, das mag ich. Jetzt können wir was schaffen. Und dann betrittst du Räume und Situationen und Menschen sehen den Vater in dir. Und rechne damit, dass das geschieht. Und du trittst auf nicht in deiner Gerechtigkeit, sondern in seiner Gerechtigkeit. Ist uns zum Beispiel bewusst, dass Paulus, wie kein anderer neutestamentlicher Schreiber, diese Formulierung in Christus ungefähr 83 Mal indirekt, nee, 83 Mal direkt und indirekt 47 Mal verwendet, in Christus, in Christus, in Christus. Dass er mehr von Christus schreibt als von Jesus. Das ist eine Dimension im Christus. Das, was ich euch heute Abend, morgen erkläre, ist eigentlich Teil eines ganzen Seminars. Das geht in die Trinität rein, das geht in ganz viele Dinge, Bereiche hinein. Die sind so gewaltig und die machen so viel mit unserer tiefsten Identität, wo wir wissen, wer wir wirklich sind. Wie gesagt, unser Problem ist, dass wir Jesus oft nur mit begrenzten Augen, wie die Jünger und die Juden, wahrgenommen haben. Nämlich als unser Opferlamm und König und sehr wenig als Bruder, als Ebenbild, als Vorbild, in das wir gestaltet sind. Und dass wir schon jetzt auf dem Thron mit ihm, des Vaters, sitzen dürfen. Ich möchte euch dabei dieses Bild mal gerne zeigen. Schaut euch das mal in Ruhe an. Wie siehst du dich als Kind Gottes in Christus? So, da unten. Als reumütiger Sünder kniend vor dem Thron, Und Jesus ist so irgendwo ein bisschen ein paar Etagen höher erhaben, schon gnädig, aber es ist so eine Distanz da. Oder dieses andere Bild, du sitzt mit Christus auf dem Thron, Epheser 2,6, und Gott hat, nicht wird vielleicht, hat, vollendete Gegenwartsform, kannst du im Urtext nachlesen, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Du bist in ihn hineinversetzt. Wo er ist, bist du, und wo du bist, ist er. Jetzt ist die Frage, wo siehst du dich? Wo siehst du dich im Alltag? Ich sehe mich da oben. Auch wenn ich es mal versemmelt habe, dann darf ich zu meinem Bruder und Vater kommen und sagen, hey, ich habe heute wieder volle Kanne daneben gelangt. Aber was die Bibel sagt, wenn wir ins Licht kommen und unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns auch von aller Untugend. Und dann geht es weiter. Wir leben nicht mehr vor dem Kreuz. Das Kreuz ist, wenn wir wirklich Christen geworden sind, hat sein Werk getan an uns. Wir leben jetzt nach dem Kreuz. Wir wissen, dass wir Vergebung erlangt haben, dass wir jeden Tag kommen können. Wir müssen uns nicht jeden Tag neu auspeitschen. Ich komme aus einer Frömmigkeit raus. Bei den amerikanischen Baptisten, da war es so, dass man sich jeden Sonntag sogar neu bekehren konnte. Wenn man zu stark gesündigt hatte, dann konnte man wieder born again werden. Also das ist eine von 36.000 Denominationen. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ist das wahr für dich? Lebst nicht mehr du, sondern Christus lebt in dir. Das sind Dinge, über die müssen wir immer wieder neu nachdenken. Es tut gut, mal so einen Vers zu meditieren. In Christus, dieser Ausdruck, bezeichnet eine himmlische Familie, von der wir alle ein Teil sind. Miteinander verbunden durch den Geist Gottes. Paulus hat es im 1. Korinther 12,12 wunderbar beschrieben. Denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber alle die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Leib. So ist es auch mit Christus. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert. Jetzt öffnet er das Geheimnis des Christus. Christus ist mehr als nur eine Person, die auf dem Thron sitzt. Er ist gigantisch. Ich finde das Bild so toll. Wir alle in ihm drin. Denn wir sind alle durch diesen Geist eingegliedert. Mit einem Geist getränkt worden. Das werden wir morgen am Sonntag erleben, wie jemand mit diesem Geist getränkt wird, ertränkt wird. Juden, Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Wow. Jesus sagt noch was Interessantes in Johannes 14,20. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Dieses Wort erkennen im hebräischen Wortstamm heißt Yada. Und das hat eigentlich ganz viel mit Geschlechtsverkehr zu tun. Ups, Uwe, bitte nicht weiterreden. Aber die Juden hatten eine sehr strange und doch gute Art, geistige Dinge auf den Punkt zu bringen. Es ging hier, Jesus ging es darum, wir haben in unserem griechischen westlichen Denksinn ist erkennen, erklär mal Uwe, erklär es aber so, dass ich es verstehe. Ah ja, jetzt habe ich es verstanden. Warte mal, Moment, ich schreibe mir das auch noch auf. Kannst du mir noch ein paar Texte geben? Wunderbar, das hefte ich mir schön ab in mein Tagebuch, in meinen geistlichen Ordner. Wunderbar, ich habe wieder was gelernt. Das ist unsere westliche Art. Von der Art redet Jesus nicht. Wenn er mit erkennen meint, meint er eigentlich, an jedem Tag werdet ihr erleben, erfahren, erspüren, es in eurem Innersten begreifen, in einer Weise, die es dir vielleicht noch nicht mal ermöglicht, das jemand anderen zu erzählen. Entschuldigung, wenn ich noch mal ein bisschen frech werde oder sexuell werde. Wenn du mit deinem Ehepartner intim warst, dann ist es sehr schwer, das einem Dritten zu beschreiben, weil da läuft etwas ab, das musst du einfach, kannst nur erleben. Und das war die Intention der Juden, wenn sie vom Erkennen sprachen. Und darum gebraucht Jesus dieses Wort, an jedem Tag werdet ihr erkennen. So, das bedeutet für uns im Klartext, viele sitzen hier, ich liebe das so, dieser etwas, was redet der da, etwas ratlose Blick. Und das ist genau richtig so, denn ihr müsst das, was ich heute mal ansatzweise anreiße, erkennen. Das kann ich euch nicht vermitteln. Meine intellektuellen Fähigkeiten reichen nicht aus, das zu vermitteln. Petras Fähigkeiten reichen nicht aus. Wir können Samenkörner ausstreuen. Gott muss die begießen und in euch zum Wachsen bringen. Aber das kommt der Tag, an dem du erkennst, was es bedeutet, dass du im Vater bist, der Vater in dir und Jesus in dir und wir in Christus, dass wir ineinander wohnen, miteinander verbunden sind. Schauen wir uns dieses Miteinander verbunden mal aus biblischer und wissenschaftlicher Sicht an. Gucken wir uns zunächst mal ein paar Bibelverse an. Johannes 14, 23, Jesus antwortet und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Es war für die Juden revolutionär, Gott macht einem Menschen Wohnung, das gibt es nicht, Gotteslästerung. Aber das ist exakt das, was Gott vorhat, er möchte Wohnung bei dir machen. Und er hat es gemacht, er lebt in dir, so wie er in Christus lebt, lebt er in dir. Römer 8, 29 haben wir schon gelesen, du bist das Ebenbild Christi. Was Christus widerfahren ist, ist dir widerfahren. Darum sagt Jesus, by the way, auch ihr werdet dieselben und größere Dinge tun, denn ich gehe zu meinem und zu eurem Vater. Und jetzt kommt dieser Hammervers 2. Petrus 1, 4. Durch diese Macht haben wir auch die kostbare und größte Zusage bekommen. Er, Gott hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Das hat die Urchristenheit bis ins 3. Jahrhundert Theosis genannt. Die Vergöttlichung des Menschen. Und das ist etwas, was auch passiert, wenn du in Christus bist. Du hast Anteil an der göttlichen Natur. Wer dich sieht, sieht den Vater. Göttliche Natur ist in dir geworden. Du bist göttlich. Jesus hat es wie kein anderer begriffen und die Juden wollten ihn dafür steinigen. Und dann zitiert er Psalm 82 und was steht in Psalm 82? Dort sagt Gott, habe ich nicht gesagt, ihr seid Götter. Dieses Miteinander verbunden sein ist interessanterweise auch wissenschaftlich erwiesen. Ich war vor einem Jahr in Österreich, habe dort ein Seminar gemacht und der Pastor hat mich dann entführt in eine Kunstausstellung. Das ist eine Ausstellung gewesen von einem japanischen Künstler, Shiota. Da war ein Raum, der hat mich elektrisiert, der hat mich sofort gefangen genommen. Ich wusste sofort, was hier los ist. Da waren 12 so Metallboote in diesem Raum und aus diesen Booten, das sind rote Wollfäden, die aus den Booten nach oben gesponnen sind, zur Decke gehen. Es sind Millionen von Fäden, die dort verwoben sind. Die haben, glaube ich, ein Jahr lang rumgeknüpft. Und dann oben an der Decke sind sie vollkommen miteinander verwoben und verbunden. Ich habe sofort gedacht, ja, das ist jener Vers, den Paulus in der Apostelgeschichte 17,23 gesagt hat. Denn in ihm, in Gott, leben, weben und sind wir. Wie auch eure Dichter gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Und das ist so wunderbar dargestellt. Wir sind Individuen, das Boot, aber wir sind verbunden in einem einzigen Leib. Mit Gott, durch ihn sind wir alle miteinander verbunden. Deswegen spricht Paulus vom Leib. Leidet ein Glied, leiden alle. Freut sich ein Glied, freuen sich alle. Da haben wir noch ein bisschen Lernbedarf, ne? Erfahrungsbedarf. Aber das ist auch wissenschaftlich erwiesen mittlerweile, vielleicht hat der eine oder andere das schon gehört, die quantenphysikalischen Erkenntnisse. Es gibt einmal das Experiment der Quantenverschränkung. Man hat auf der subatomaren Ebene zwei Elemente in CERN, das ist das große Quantenlabor in der Schweiz, viele, viele Kilometer voneinander getrennt. Ich sage es jetzt mal sehr vereinfacht, und hat eines dieser Teile manipuliert und das andere Teil hat mit zig millionenfacher Lichtgeschwindigkeit reagiert. Also es wäre wie wenn Petra jetzt ihren Mann in die Backe zwickt und ich spüre, wie sie ihn zwickt, sofort. Das ist das, was man experimentell mittlerweile zigfach bewiesen hat. Einstein hat es geleugnet oder wollte es leugnen, weil er wusste, dass das geht ins Geistliche rein, ne? Und der zweite quantenphysikalische Durchbruch war das sogenannte Doppelspaltexperiment, wo man erkannt hat, dass Materie im unteren Ende nicht Materie ist, sondern Geist, Welle, Energie. So, und wenn nun alles miteinander verbunden ist und Materie im unteren Level Energie ist, dann verstehen wir, im Anfang war das Wort. Und Gott sprach und es wurde. Schauen wir mal an, was ein paar wirklich namhafte Wissenschaftler dazu zu sagen haben. Du kannst nicht von Gott reden, weil Gott eigentlich das Ganze ist. Und wenn er das Ganze ist, dann schließt es dich ein. Dieses Zitat stammt von keinem Theologen, sondern von dem Physiker Professor Hans-Peter Dürr, einem Schüler des Nobelpreisträgers Werner Heisenberg, Quantenphysiker. Karl Friedrich von Weizsäcker, ein weiteres Schwergewicht. Unsere Welt ist im Tiefsten nicht materiell, sondern geistig. Und Physiker wie Anton Zeilinger, ist einer der leitenden Quantenphysiker unserer Zeit, diskutieren vor dem Hintergrund dieser Information ernsthaft eine Welt, in der es Information, Kraft, nicht jedoch Materie gibt. Also es ist exakt das, was uns die Bibel eigentlich sagt. Ne? Fazit: Nicht Materie ist der Urstoff, Information ist der Urstoff des Universums. Im Anfang war das Wort. Wissenschaftler haben viele, viele Jahrhunderte darüber gelacht. Heute ist es ein Fakt, dass mehr und mehr Wissenschaftler sich der Gottesfrage immer mehr öffnen, in Anbetracht dieser Erkenntnisse. Hebräer 1,3: Seine Gottesherrlichkeit leuchtet aus ihm, Jesus. Sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er, Jesus Christus, das ganze All. Wow. Und mit diesem Leib, dieser Entität Christus, sind wir alle seit unserer Neugeburt verbunden. Und das, kommen wir jetzt zum Schluss, das geschieht auch mit dem Abendmahl, was wir jetzt auch dann gleich nehmen möchten. Das Abendmahl hat auch, oft ist es so, wir nehmen das Abendmahl, bei uns war es in der Gemeinde so, dann haben wir den frommen Blick aufgesetzt, das Haupt geneigt, andächtig die Hände gefaltet, haben das Brot genommen und haben es irgendwie so andächtig gegessen. Aber was passiert denn, wenn Jesus sagt, dies ist mein Leib, nehmt und esst? Was er eigentlich sagen möchte, nehmt mich in euch auf. Was passiert denn, wenn du ein Stück Brot isst? Es wird gut eingespeichelt, dann rutscht die Speiseröhre runter in den Magen und dort wird es verdaut. Und dann geht es durch den Darm und wird ein Teil von dir. Unauflöslich, unwiederbringlich. Genauso, wenn du was trinkst. Das ist das, was Jesus uns eigentlich, warum sie das Abendmahl gehalten haben, weil er wollte, ihr müsst es spüren, mich essen und trinken. Und ich sage mal etwas, unsere katholischen Geschwister sind gar nicht so verkehrt, wenn sie sagen, Leib Christi. Und wir sagen, nein, Moment, das ist nur ein Symbol. Wenn Christus in allem wohnt, in allem ist, dann ist es auch in dem Brot, das wir essen, ist auch Christus. Das ist jetzt gar nicht so wichtig und das macht es nicht besser oder heiliger, aber es ist ein Aspekt, die kriegen einen breiteren Blickwinkel. Ja? Und wenn wir das Abendmahl nehmen, nehmen wir das nicht so als eine Art heiliges Stück Brot und einen Schluck und jetzt sind wir wieder gut und voll dabei und haben auch das Abendmahl heute genommen und gut ist, ne? Sondern wir bezeugen damit, dass wir Teil an diesem Leib haben eigentlich. Wir legen Zeugnis vor uns selber und vor anderen ab, dieser Christus, den ich jetzt esse, ist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von ihm. Unauflöslich sind wir miteinander verbunden. Und ich möchte euch nochmal ermutigen, nimm das Abendmahl nicht nur ein, fixiert auf den Fokus Sünde und Vergebung. Das ist auch wichtig, ja, aber sieh das große Bild, was er für dich gegeben hat. Er hat die Tür aufgestoßen ins Vaterhaus. Er hat die Tür aufgestoßen ins Himmelreich, wo dich Gott schon von Ewigkeit her haben wollte. Mach den Blick weit für die ausgebreiteten, liebevollen Arme, die dich schon immer von jeher, bevor du ihn kanntest, hat er dich schon gekannt und erwartet. Und da steht Gott mit ausgebreiteten Armen und will dich in den Arm nehmen, so wie der Vater die verlorenen Söhne. Seh dich auf dem Thron und nicht mehr vor dem Thron. Seh dich hinter dem Kreuz und nicht mehr vor dem Kreuz. Verstehe, dass wer dich sieht, der Mensch auch den Vater sieht. Geh hinaus in diese Welt und sei bereit, deine göttliche Identität in die Welt zu tragen. Denn dafür hat Gott dich in die Welt gesandt, dass Menschen nicht dich sehen, sondern ihn sehen. Und ich sage es nochmal, da werden wir am Sonntag viel darüber hören, das hat nichts mit deiner persönlichen Würdigkeit zu tun. Niemand von uns ist würdig. Niemand von uns ist vollkommen. Niemand von uns sündigt nicht mehr. Aber das disqualifiziert uns überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wir leben ja aus der Gerechtigkeit des Christus. Und in dieser Gerechtigkeit ehren wir Gott, wenn wir sagen, in dieser Gerechtigkeit gehe ich raus, bekleidet mit dieser Gerechtigkeit gehe ich raus und erwarte, dass Menschen den Vater in mir sehen. Ich möchte jetzt Petra bitten, die Installation aufzubauen. Also keine Sorge, wir haben hier ein wunderschönes Gemälde. Wir gehen jetzt nicht in Ikonenverehrung rein, aber wir machen was Interessantes. Das Bild, was ihr hier seht, ist die Ikone von Rublikow, die Trinität, und ist eines der schönsten Ikonografien überhaupt. Rublikow war ein russischer Künstler, der so, glaube ich, 14. Jahrhundert gelebt hat. Und das Original hängt in der Ermitage. Was an diesem Bild so schön ist, ist, alle drei sehen total gleich aus. Du hast nicht diese Trinitätsdarstellung, ein allmächtiger Gott Vater auf dem Thron, ein blasser, etwas schielender Jesus mit dem Finger so und irgendwo da oben in der Ecke so eine kleine Taube. Sondern alle drei völlig gleich. Und jetzt ist was Hochinteressantes. Wissenschaftler haben festgestellt, dass hier unten an dem Teil Leimreste waren. Und da hat man Glasreste gefunden. Und man vermutet sehr, sehr stark, dass Rublikow dort einen Spiegel montiert hatte. Und was passierte mit den Menschen, die vorbeigingen, diese Ikone anzugucken? Sie sahen sich am Tisch Gottes sitzen. Und sieh mal hier, was der Heilige Geist macht. Er deutet hier auf diesen Platz. Es war alles beabsichtigt mit diesem Bild. Wenn wir in Christus sind, wo sind wir dann in diesem Bild? Vater, Sohn, Heiliger Geist, hier sitzen wir in Christus. Mit Christus verbunden sitzen wir hier am Tisch der Dreieinigkeit, hineingenommen. Und das muss uns klar werden. Und wenn uns das klar wird, das ist das, was Jesus sagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich im Vater, ihr in mir und der Vater in euch ist. Dieses Miteinander verbunden sein. Und das Erkennen ist etwas, was Gott dir schenken muss. Aber wenn das passiert, ich garantiere dir, dein ganzes inneres Leben wird sich verändern. Deine Identität wird sich verändern. Du wirst nicht arrogant, du wirst nicht stolz, du wirst nicht hochmütig. Du wirst noch demütiger als je zuvor. Aber du wirst auch gleichzeitig königlicher als je zuvor. Was wir jetzt gerne machen möchten, ist euch einladen, ihr müsst es nicht, mal hier vorbeizugehen und diesen Blick mal zu erheischen, den Vers zu lesen nochmal, ihn wirken zu lassen und dann mal in den Spiegel zu schauen und dir vorzustellen, dass du mit dem Vater und dem Sohn, dem Geist an einem Tisch sitzt, verbunden bist in ihnen. Dann darfst du, wir haben bewusst gedacht, vielleicht so hier lang gehen, dass du ein bisschen dich bewegst. Und da hinten haben wir das Abendmahl aufgebaut. Und dass du dann Brot und Wein ganz bewusst nimmst, als die Symbole des Leibes Christi, zu dem du gehörst, der Leib, in den du hineingetauft bist, hineingeboren bist, ein Teil der göttlichen Familie geworden bist. Und dann wieder an deinen Platz gehst und die Anbetung genießt und den Herrn vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive anbetest. Ist jemand hier, der gerade mal die Einsetzungsworte fürs Abendmahl, ich habe jetzt meine Bibel gerade im Koffer, bis ich die rausgepackt habe. An dem Tag, an dem er geopfert wurde, sprach zu seinen Jüngern: Nehmt und esst, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Trinkt aus diesem Kelch, dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Vater, wir danken dir so viel mehr, dass da noch so viel mehr ist, dass wir in deinen Leib hineingetauft sind, hineingeboren sind, Kinder deiner Familie geworden sind, Blutsverwandte geworden sind, dass wir einen unbeschreiblichen Anteil an dir haben. Du lebst in uns, wir leben in dir. Vater, schenk heute Abend und in den Tagen und Wochen vor uns ein tiefes persönliches Verstehen, etwas, das nur du machen kannst, eine Offenbarung. Brich mit uns hinein in unsere göttliche Identität, die wir haben. Dass wir wahrhaft Kinder deines Hauses sind, Kinder der königlichen himmlischen Familie. Und wir widerstehen dem Feind, der uns das kleinreden möchte, der uns mit Würdigkeitsfragen bombardieren möchte und klein halten möchte. Jesus, du bist unsere Würdigkeit geworden. Dort am Kreuz hast du ein für alle Mal und für immer meine und unser aller Gerechtigkeit bezahlt. Der Preis ist bezahlt. Es ist getan. Du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Der Vorhang ist zerrissen. Von oben nach unten. Der Weg ist frei ins Vaterhaus für immer. Danke, dass wir uns nicht mehr vor dem Kreuz suhlen und ahlen müssen in Selbstverleugnung. Danke, dass wir, wo immer wir gefallen sind, kommen dürfen ins Licht. Dass du uns immer wieder neu ins Licht rufst, Vater. Danke, dass du selber gesagt hast, Jesus, 70 Mal sollst du vergeben. Wenn du das von uns forderst, wie viel Mal mehr dürfen wir kühn 70 Mal zu dir kommen? Auch mit den Problemen, wo wir so schwer zu kämpfen haben. Du siehst unsere Schwächen, Vater, unsere Bindungen, aber sie disqualifizieren uns nicht, Vater. Du hast die Lösung bereits in deiner Hand. Du hast die Freiheit in deiner Hand. Wir wollen dir vertrauen, dass für jeden hier der Tag der Freiheit kommt. Segne dein Wort am Sonntag, wenn wir genau darüber sprechen werden, Vater. Und jetzt nimm uns an die Hand, Geist Gottes, führ uns in Jesu Namen. Amen.